Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und Schluck.
Du schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auch schlecht.
Da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hallo. Wir schauen gerade Alpakas an, ich finde es hervorragend. Wir sind in Heidelberg heute mit Robert Redl im Restaurant oben. Ich bin hyped.
Ganz oben.
Ganz, ganz weit
oben.
Hallo Robert Redl, na?
Hallo Dennis, hallo Paul, herzlich willkommen in Heidelberg. Schön, dass ihr die Reise auf euch genommen habt,
ja,
dass
wir
uns hier oben bei uns treffen. Freut mich sehr. Herzlich willkommen.
Wir haben es geschafft. Ey, nach langer Zeit endlich mal einen Podcast mit dir, Robert. Ich bin richtig froh, dich heute hier zu haben, weil wir haben schon sehr oft darüber geredet und du hörst ja auch Kau und Schluck ganz gerne. Und ich war auch schon sehr oft hier essen und wir haben schon zusammen gearbeitet und deswegen war es einfach an der Zeit, dass du mal jetzt hier Gast bist bei uns, wenn man das so sagen kann. Gast.
Absolut.
Bist ja ein Freund. Deswegen ist es ja alles noch ein bisschen anders heute vielleicht. Wir machen heute so eine Art Zweiteiler draus, das heißt, wir fangen jetzt mit Teil 1 an und nächste Woche kommt dann Teil 2, damit ihr noch mehr von Robert habt als
schön Cliffhanger direkt am Anfang.
Vorstellen könnt. Ja, muss man ja kommunizieren. Wir haben es hier hochgeschafft, es ist ein schöner Weg, fahrt da mal mit dem Auto hoch, das ist im Sommer eine Augenweide, weil wir sind ja auch auf dem Kohlhof von Tieren und Rodelbergen umgeben, mitten auf dem Kohlhof.
Oder mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad.
Ich fahre ja hier mit dem Fahrrad hoch, du, ne?
Der Paul hat vorhin erzählt, dass er mit dem Fahrrad hier hochfährt.
Habe ich einmal gemacht, ja.
Ja. Einmal reicht. Nee, ich finde das sehr schöne Strecke. Wir sind sehr schön gefahren. Wetter gut, Laune bestens. Können loslegen.
Ja, auf jeden Fall. Robert, wie kommst du hierher? Wir fangen einfach direkt an. Wie kommst du von deiner Wohnung aus ins Restaurant oben?
Ja, mit dem Auto eigentlich. Tatsächlich mit meinem Auto. Die Strecke ist halt doch schon ein bisschen anstrengend, irgendwie mit dem Fahrrad zu fahren. Also ich habe das schon gemacht. Aber da geht es natürlich irgendwie, 300 Höhenmeter nach oben. Also wir sind hier auf der, um das kurz zu beschreiben, auf der Spitze des Königsstuhls, abgewandt von der Stadt so ein bisschen. Also die eigentliche Spitze ist am Ende der Bergbahnstation. Wir haben ja in Heidelberg so eine kleine Bergbahn, so eine historische. Und die gipfelt oder die endet auf dem Gipfel des Königsstuhls, da ist auch ein Hotel. Und dieser Punkt ist ungefähr einen Kilometer von uns entfernt. Und wir liegen quasi auf der Rückseite des Berges, sind knapp unter 500 Höhenmetern. Und deshalb passt, glaube ich, der Name oben ganz gut zum Restaurant. Aber erst einmal, schön, dass ihr hier seid. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass ihr mich da in Betracht zieht, dass ich euch bei eurem Podcast dabei sein darf. Und du hast gerade gesagt, ich höre das ganz gerne. Um ehrlich zu sein, ist Kau und Schluck der erste Podcast, den ich in meinem Leben gehört habe. Ich habe heute früh nochmal geguckt. Ich glaube, ihr habt den ersten Podcast 2017 im Mai angefangen. Und tatsächlich hast du mir damals davon erzählt, dass du das vorhast, irgendwie bei einem Kaffeetrinken in Mannheim. Und ich dachte mir, okay, bis dahin war Podcast für mich irgendwie aufgezeichnetes Radio.
Ja.
Und habe dann quasi das erste Mal versucht, das über mein Telefon anzuhören, als ihr quasi eure erste Serie Kau und Schluck damals gestartet habe. Und seitdem sind viele, viele Podcasts jeder Art dazugekommen. Ich meine, das hat die letzten Jahre geboomt. Ich glaube, ihr wart ja auch mit sehr weit von und sehr, sehr, sehr am Anfang dabei. Damals war der irgendwie der erste Gastro-Podcast auch tatsächlich. Und alle anderen, die sich da so ähnlich schimpfen, sind im Endeffekt nur nachgekommen, egal wie, was die jetzt für eine Reichweite haben. Aber habe es von Anfang an sehr, sehr gern gehört und bis heute und habe auch den Wandel miterlebt jetzt mit Paul. Und Chapeau, also das habt ihr wirklich sehr gut hinbekommen, die Frequenz ist super und hat einen ganz anderen Twist bekommen natürlich durch den Paul und durch Wegfall von Chris so ein bisschen, ist es zu einem viel gastronomischeren Podcast wieder geworden. Und das muss ich mal so als zum Anfang an euch als kleines Feedback schon mal geben. Höre ich mir immer noch sehr, sehr gern an.
Ey, vielen, vielen Dank. Ja, du hast es tatsächlich mitbekommen damals. Ich war ja, als wir die Namensgebung gefunden oder gesucht haben, war ich ja mit Benny Pfeiffer in Thailand im Urlaub. Da habe ich dann hier so aufs Blatt gesketcht, wie der Podcast heißen könnte. Da waren dann irgendwie so 30 Vorschläge und habe ich das damals rübergeschickt. Und das war so auch so der Anfang, den du dann auch mitbekommen hast oder Benny damals. Und also beide, ja, was ist ein Podcast? Und macht das Sinn so, dass du das jetzt so als Koch machst? Musst du das irgendwie machen? Keine Ahnung, ich habe es halt ja irgendwie gefühlt und machen wollen. Und irgendwie finde ich das auch schön, dass dann auch so Gastronomen, ja, dass ich wir Gastronomen damit abholen und auch andere Menschen, die Gastro interessiert sind. Aber na klar, wenn jetzt halt Leute wie du oder andere Leute aus der Gastro-Szene sagen, dass das irgendwie auch einen Mehrwert für die hat, das ist natürlich super. Danke fürs Kompliment. Mega.
Mega.
Ja, wir haben, ich weiß nicht, Robert, wir können heute einfach, wir machen jetzt mal so ein bisschen kleinen Fragenkatalog, ne? Also ich weiß ja eigentlich so gut wie alles übers Oben. Der Paul ist jetzt genauso wie viele andere wahrscheinlich noch ein bisschen überfragt. Aber ich würde einfach mal mit so einem kleinen Ding anfangen, wodurch dich wahrscheinlich viele auf dem Schirm bekommen haben. Ich nenne jetzt drei Dinge. Das sind A, Kitchen Impossible, B, die ARD Mediathek und C, Paul Ripke. So, dadurch ist, glaube ich, so nochmal der Hype ums Oben ein bisschen größer geworden, wobei du ja auch schon immer so, also zumindest Gastro-Szene intern, warst du schon immer ganz weit vorne. Viele Leute, die einfach über Robert Redl und das Oben reden, das ist einfach ein Fakt, weil du über Jahre kontinuierlich einfach irgendwie immer abgeliefert hast und immer auch so eine gewisse, es war immer so ein bisschen mysteriös auch, wie das hier so abläuft, weil es einfach so, du bist sehr ruhig, du bist sehr konsequent in Dingen und auch maßgeblich daran beteiligt, wie vielleicht eine Tellersprache heutzutage auch in der deutschen Gastronomie aussieht. Weil du bist einfach auch schon lange dabei. Du bist im Oben jetzt nicht vielleicht hier an dem Standort, aber insgesamt in dem Konzept Oben bist du ja schon 10 Jahre als Küchenchef. Das ist schon eine ganze Weile. Ne? Da kann man schon sagen, dass du da die deutsche Gastronomie mitgeprägt hast mit dem, was du tust. Wir sind jetzt schon eine Generation drüber. Jetzt kommen die Jungen nach. Wir hatten es ja letzte Woche schon mal privat darüber so.
Das ist abgefahren.
Und ich finde es auf jeden Fall super spannend, was du hier machst. Jetzt ist, ich will einfach mal mit dieser, weil es war auch eine Frage aus der Community, was hat denn jetzt nochmal, nachdem du das Ganze, die ganzen Sterne und so abgeholt hast, was hat denn jetzt nochmal öffentlich mehr Hype gebracht? War es jetzt diese ARD am Pass Episode, wo du Teil warst? Oder war es jetzt der Post oder die Posts und Nennung von Paul Ripke?
Genau, kannst, ich glaube, du hast das gerade genau in umgekehrter Reihenfolge erwähnt. Also du hast Kitchen Impossible am Pass und Paul Ripke gesagt und chronologisch gesehen war es genau andersrum. Also zuerst, also wie gesagt, wir waren vorher, glaube ich, hier in der Region schon gut bekannt und alle drei Sachen, die du genannt hast, sind für eine überregionale Wahrnehmung, glaube ich, schon relevant gewesen. Das heißt, zuerst kam Paul mit einem ganz normalen Restaurantbesuch hier. Da waren wir schon sehr, sehr gut gebucht. Also die Buchungslage war eigentlich nie irgendwie ein besorgniserregendes Problem hier. Im Gegenteil, als Paul mal irgendwann nachgefragt hat, hat er einen Tisch bekommen. Natürlich haben wir ihn reingeschoben damals, als wir erkannt haben, wer er ist. Und er hat nach seinem Besuch hier, war damals auch mit Podcastern hier aus Köln, mit Niklas und David. Und hat er nach diesem Abend halt direkt im Anschluss morgens mit Joko im AWFNR quasi drüber geredet. Und um es kurz zu sagen, das hätte ich nicht erwartet, was das für eine Welle auslöst an Reservierungswünschen, also in der Woche, als der Podcast rauskam, ich meine, die wird dann eine Woche lang intensiv gehört, bis die nächste quasi kommt, hatten wir schon sehr, sehr, sehr viele Reservierungsanfragen oder einfach nur auch Nachrichten und so weiter. Habe ich nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin, habe ich damals nicht erwartet, dass das so einen großen Impact hat, aber mittlerweile verstehe ich es auch, also habe damals auch schon Podcasts gehört und verschiedenere Arten dann auch und natürlich, wenn dir dein Freund Paul das erzählt, dass du hierher gehen musst und selbst wenn das dann, ich weiß nicht, was die für eine Reichweite hatten, aber wenn das dann nur irgendwie 0,2% dann wirklich versuchen, sind das immer noch für unser Restaurant sehr, sehr viele Gäste und wir merken das bis heute, also es sind jetzt 3 Jahre später fast, dass wir immer noch Reservierungen bekommen, die auf diese Erwähnung in diesem Podcast quasi die ja immer wieder erfolgt und mittlerweile sind Paul und ich auch befreundet und machen Sachen zusammen mit dem Oben und mit seinem Podcast etc. Und sind da Ja, also das ist Wahnsinn, was da an überregionalen, übernationalen Gästen auch kommt. Und dann sitzt halt jemand hier, der noch nie in einem Sterne-Restaurant war und der aus Berlin extra anreist und sagt, der ist nur auf irgendwie den Ratschlag von damals hier. Und das ist schon Wahnsinn. Und die anderen zwei Sachen stehen natürlich in der Wahrnehmung nichts wahr. Für mich das Schönste natürlich als Zeitzeugnis unserer Art hier zu arbeiten, zu kochen, ist die ARD-Dokumentation am Pass. Die ist übrigens, weiß nicht, der Podcast kommt diese Woche raus schon.
Genau.
Die ist wahrscheinlich nur noch, also für alle, die es hören, ist nur noch kurz in der Mediathek. Die ist jetzt seit anderthalb Jahren gelaufen. Die haben das nochmal ein halbes Jahr verlängert. Also geplant war ursprünglich, das kam im Dezember 21 kam es in die Mediathek. Dann sollte es eigentlich im Dezember 22 entfernt werden und abgelöst werden, so die zweite Staffel. Und jetzt haben die das aber aufgrund, weil es so gut lief anscheinend. Vielleicht kommt es auch nochmal in die Highlights in der Mediathek, in das Must-See, nennt sich das. Das wäre natürlich top. Aber jetzt wird es bis, glaube ich, Juni noch in der Mediathek stehen und dann endgültig entfernt werden. Und in diesen anderthalb Jahren, das haben super viele gesehen. Also ich glaube sogar zahlenmäßig, wenn der Christoph Heymann, der Produzent von der Geschichte, mir das richtig erklärt hat, sogar zahlenmäßig müsste das mehr als Kitchen Impossible gewesen sein, weil es halt so lang einfach verfügbar war. Und Kitchen Impossible war auch super, also eine tolle Geschichte, und da waren wir im Endeffekt nur Randfigur, nur in Anführungsstrichen nur Aufgabe für Tim, und wir haben aber auch ganz oft darauf angesprochen von Gästen, wie das denn war und wie er denn so ist und ob er denn wirklich so ist, und aber bin großer Verfechter von ihm und finde ihn in alle Richtungen sehr, sehr intensive, gute Personen, die sowohl wirtschaftlich als auch so als Sprachrohr in der Corona-Zeit irgendwie fungiert hat für die Gastronomie, und Entertainer brauchen wir da gar nicht drüber reden. Das macht er, was er in die Hand nimmt, das funktioniert ja eigentlich meistens.
Absolut, ja.
Ist auch ein tolles Format, muss ich sagen. Am Pass war neu für mich, wann habe ich es entdeckt? Ende letzten Jahres. Aber Kitchen Impossible ist, ich habe beide Folgen auch gesehen. Beides sehr gut gefallen. Für die Leute, die es nicht wissen, wo wir hier sind, ich muss noch kurz eine kleine schöne Anekdote von der Herfahrt erzählen. Ich habe zu Dennis gesagt, ich fühle mich hier, ich glaube, so sieht es bei Michelin Lönneberger aus, habe ich gesagt, als wir hier reingefahren sind.
Ja.
Und wir haben jetzt eine kleine Tour bekommen, weil du ja vorhin meintest, dass die der Reservierungsdruck so krass zugenommen hat. Ihr gibt hier nur 5 Tische.
Mhm.
Ne? Plus noch 2 in der Küche, aber die werden nicht extra belegt.
Ne? Korrekt, das ist ein rotierendes System.
Genau, und vielleicht kannst du da auch nochmal für alle, die dich und dein Restaurant nicht kennen, einmal noch kurz erklären, was zeichnet euch hier aus, was ist so besonders auch am Oben, zumindest so, wie ich es auch im Vorfeld wahrgenommen habe und jetzt hier auch gesehen habe, weil das ist wirklich, habe ich so auch noch nicht gesehen.
Ja, ich fange mal ein Stück weiter vorne an, und zwar das Restaurant gibt es, wie gesagt, wie Dennis gesagt hat, schon seit fast 10 Jahren. Also wir haben im Oktober 2013 das erste Mal aufgemacht, noch an einem anderen Standort. Das ist aber auch nicht so weit weg von hier, das ist nur 3 Kilometer, in einem damals aufwendig restaurierten Landgut mit vielen Outlets, sehr, sehr groß, sehr hoher Managementaufwand, und da war das Oben ein Bestandteil von mehreren. Und da waren wir die ersten 3,5 Jahre. Ich als mit knapp 30 damals relativ schnell den Stern bekommen und sind dann aber aufgrund verschiedener Dinge hierher umgezogen. Das war dann 2017, 2018 in dem Jahr. Und waren auch kurz, hatten ein großes Gastspiel auch in Mannheim in so einem Pop-Up-Restaurant für 2-3 Monate. Und sind dann hier eingezogen, und unser Anspruch oder unsere Idee, nachdem wir die ersten 3,5 Jahre das Oben ein bisschen größer geführt hatten mit 7, 8 Tischen, vielleicht 25 Kuvert, aber auch jeweils in jedem Bereich ein Mitarbeiter mehr, haben wir für uns festgelegt, angepasst an der Raumgröße hier, wie wir das gern hätten. Und dann sind wir uns mit den Restaurant-Eigentümern und schnell einig gewesen, dass wir eine sehr, sehr intime Atmosphäre möchten. Wir möchten diese Wohnzimmeratmosphäre, die ganz oft erwähnt wird bei Restaurants, aber die super schwierig, glaube ich, zu erzeugen ist und wirklich gemeint ist. Also ihr seid ja vor uns reingelaufen, also ihr habt ein Gefühl mittlerweile davon, wie man hier sitzt, wie man hier abends seinen Abend verbringt, und diese 4, 5 Tische ist adäquat zugeschnitten auf uns quasi, auf unsere Idee, den Abend durchzuführen. Bedeutet, wir haben ein einheitliches Menü, alle Gäste kommen um die gleiche Uhrzeit. Wir sind aber auch insgesamt nur 3 Mitarbeiter. Das heißt, ich bin zusammen mit Mona Schmid, meiner Sous-Chefin, in der Küche. Und wir haben einen Sommelier, der gleichzeitig auch Restaurantleiter ist. Also wir sind insgesamt zu dritt und vollziehen quasi so jeden Abend unsere 12 bis 15 Gäste, die sich auf 4, maximal 5 Tische verteilen können. Dieser Küchentisch bei uns ist rotierend, wie du gerade schon gesagt hast. Das bedeutet, dadurch, dass wir ein langes Menü haben, darf jeder Gast mal für 1 bis 2 Gänge zu uns in die Küche kommen. Und da ist er dann so eine halbe Stunde. Und da ist nochmal eine ganz andere Art der Kommunikation möglich zu uns. Also der Koch, wir servieren ja auch alle Gänge mit im Gastraum, aber der Koch will ja immer zurück in die Küche. Ne? Nachdem er seinen Gang angesagt hat, will er sich ja nicht groß in Gespräche verwickeln erstmal, damit er weiter kochen kann, damit er wieder in der Küche gucken kann, dass weiter angerichtet wird etc. Aber diese Art von Kommunikation, die der Gast vielleicht wünscht, die können wir in der Küche ganz toll durchführen. Und das ist auch schön für uns in der Küche, das ist dann sehr gesellig. Umso größer die Tische sind, dann auch sogar noch geselliger. Da entsteht nochmal eine ganz andere Art von Kommunikation. Die Gäste können Fragen stellen oder Rezepte fragen oder was zum Kolo fragen. Oft haben wir halt mittlerweile auch Gäste, die von ganz weit weg kommen, denen können wir das so ein bisschen hier erklären. Oder die brauchen noch Heidelberg-Tipps für den nächsten Tag. Also da gibt es super viele Möglichkeiten anzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was der Gast auch neben dem Essen natürlich und dem Trinken mit nach Hause nimmt, dass er hier so eine intime Atmosphäre erlebt hat. Und ich finde, die Ampass-Dokumentation, da wird halt nicht viel vom Gastraum gezeigt, um ehrlich zu sein. Das ist so ein Konzeptding bei denen. Aber da wird es trotzdem schon sehr, sehr gut gezeigt, wie so ein Abend bei uns ist. Und jeder, der diese Reportage im Vorfeld gesehen hat, bevor er zu uns kam, hat gesagt, dass das schon sehr nah dran ist an das, was man hier erlebt. Und das ist vielleicht so der USP, diese Eigenständigkeit, die wir hier irgendwie anbieten können und die schon seit Jahren sehr, sehr gut funktioniert. Auslastungsmäßig, wie gesagt, gar kein Problem. Im Endeffekt haben wir es jetzt zurückgeschraubt. Wir wollen diesen ganz langen Vorlauf nicht mehr. Wir hatten einen Vorlauf von 2 Jahren teilweise. Also Anfang 2022 waren wir für 2 Jahre ausgebucht und haben aber entschieden, dass wir das auf ein halbes Jahr zurückführen. Ich habe jetzt diese Woche noch, werden wir ein richtiges uns festlegen für ein Reservierungsprogramm und dann werden Reservierungen nur noch halb mit einem halbjährlichen Vorsprung, aber monatsweise vergeben. Also das Ziel wäre quasi, dass wir in einem bestimmten Monat im Sommer, ich sage jetzt mal nicht welchen, genau mit dem 6-monatigen Vorsprung, also beispielsweise Anfang Juli wird sich der komplette Januar öffnen in dem Reservierungstool, dann kann man schnell buchen und Anfang nächsten Monats dann der Februar und so weiter. Also das wäre so das Ziel, da sind wir gerade noch an der technischen Lösung dran, aber das wird dann bei uns so passieren.
Und darf ich direkt dazu was fragen? Du sagtest, ihr seid zu dritt. Mhm. Was passiert, wenn einer ausfällt?
Das ist, es gibt so einen Fragenkatalog von unseren Gästen, also die Top 5. Die gehört auf jeden Fall mit dazu. Also wenn die dann in der Küche sitzen, ist das so eine von diesen, ich würde sagen, es ist vielleicht kommen ja noch die anderen 2, die anderen 4. Ich bin mal gespannt, was ihr noch für Fragen habt, aber das ist eine sehr, sehr, sehr beliebte Frage. Natürlich ist das ein Punkt und die letzten 2, 3 Jahre mit Corona und Grippenwellen und so weiter haben uns auch nicht verschont. Dann muss tatsächlich schnell reagiert werden. Wir hatten öfters schon den Ausfall mal im Service gehabt. Mittlerweile machen wir es dann so, wir gucken erstmal, was reserviert ist. Wenn es 5 Tische sind, müssen wir leider dann einen vielleicht umlegen. Also es gibt mal hier und da noch einen Tisch, wo wir vielleicht bloß 4 Tische haben und vielleicht kleine Tische. Dann wird vielleicht ein Tisch höflich gefragt. Wir gucken dann auch, wo die erstmal herkommen. Also wir gucken in E-Mails, ist das vielleicht jemand aus Hamburg? Den kannst du natürlich wahrscheinlich nicht so schnell absagen, wenn es nicht sein muss. Hatten wir aber ganz selten, also wenn es vielleicht 2, 3 Mal diesen Fall, dass wir den Tisch umlegen mussten überhaupt oder an dem Tag absagen mussten. Dann wird er umgelegt auf vielleicht 2, 3 Wochen später. Und dann geht es tatsächlich Mona in den Service. Also aus der Küche in den Service. Und das macht sie auch hervorragend. Also sie ist eine sehr, sehr gute Gastgeberin. Und dann kann ich mir noch jemand in die Küche holen. 2 helfende Hände, sage ich mal. Also da gibt es immer so ein paar Praktikanten, die schon ein paar Mal da waren. Und sollte Mona ausfallen, dann halt auch. Dann ist es im Endeffekt ja, hole ich mir halt nur diesen Praktikanten. Und wenn ich ausfalle, das hat man in dem Fall noch nicht so extrem, dann müssten wir quasi den ganzen Tag schließen. Also ich will das auch niemand antun, dass quasi jemand hierher kommt und dann in Anführungsstrichen, nur auf den Rest der Crew. Also nicht, dass die das nicht repräsentieren könnten, aber das ist natürlich dann auch schon ein Druck, sage ich mal, wenn dann die 4, 5 Tische vor dir sitzen, die teilweise 2 Jahre lang auf den Tisch gewartet haben und dann ist genau der vielleicht nicht da, weswegen die kommen und hatten wir noch nicht und mache ich mir auch erst dann Gedanken, wenn es mal soweit ist. Aber ansonsten sind wir da auch coronamäßig gut durch die Zeit gekommen. Es gab mal eine schwierige Woche, kennt ihr alle, und mal eine leichtere, aber sind wir schon gut durchgekommen.
Und dieser Reservierungsturnus, mal nur so eine generelle Frage, weil ich beschäftige mich gerade auch mit diesem Thema. Mhm. Wenn jemand bei euch einen Tisch bucht, muss er ein Deposit hinterlassen, muss er eine Kreditkarte angeben, No-Show-Fees und so? Genau. Macht ihr das?
Nein. War oft so ein Thema. Das macht man ja, um No-Shows zu verhindern, beziehungsweise wenn es einen No-Show gibt, also diese Reservierung, die einfach nicht wahrgenommen wird, ohne vorher Bescheid zu sagen. Wenn es ein Thema bei uns gewesen wäre, hätten wir es auch irgendwann in Betracht gezogen. Aber dadurch, dass wir so einfach gestrickt sind mit unserem kleinen System, kriegen wir es immer noch hin, dass alle Gäste kommen. Das heißt, die kriegen von uns also angenommen, du hast vor 1,5 Jahren diesen Tisch im Oben für 4 Personen gebucht. Dann wird die, vor 1,5 Jahren wurde die beantwortet mit einer schönen Bestätigungs-E-Mail mit Informationen, die dazugehören. Und dann bekommst du eine Woche, also immer an einem Freitag oder an einem Samstag vorher, von mir eine E-Mail nochmal zugeschickt. Also ich gehe dann immer diese 20 Reservierungen für die kommende Woche durch, suche mir die in den E-Mails raus und schicke dir nochmal eine Bestätigungs-E-Mail. Und dadurch schließen wir No-Shows aus. Also das heißt, der ein oder andere kommt dann mal und sagt so, oh, das habe ich ja vergessen oder ich bin da gar nicht da oder hat es vielleicht vergessen, im Kalender einzutragen oder ist mittlerweile bankrott, geschieden, tot, keine Ahnung. Derjenige wird dann storniert und dann können wir diesen Tisch aber auch super schnell wieder nachbesetzen. Wir haben da auch ein sehr interessantes System mittlerweile. Und das habe ich gerade den Faden verloren. Diese No-Show-Gebühr, diese Kreditkarteninformationen brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir das ja dadurch abdecken. Also ja. Bei uns gab es vielleicht in 5 Jahren 3 Abende, wo ein Gast nicht kam und das war dann kurzfristig irgendwie, also das war schon zurückbestätigt,
ja.
Aber dann hatten die sich, einmal war es, er hatte sich den Tag falsch eingeschrieben, also wir hatten ihm gesagt, wir freuen uns, die nächste Woche bei uns begrüßen zu dürfen, ist zurückbestätigt gewesen und dann hat er sich aber am Tag geirrt. Einer hat einen Autounfall und das dritte weiß ich gar nicht mehr, da war irgendwas, glaube ich, bevor wir, glaube ich, diese E-Mails geschrieben haben. Also du siehst, No-Shows ist bei uns eigentlich kein Thema und jetzt mit dem neuen System, die sind darauf spezialisiert, mit Kreditkarten abzurechnen. Also das heißt, die bieten das von vornherein an, kannst buchen nur mit Kreditkartenabrechnung, mit Kreditkartenhinterlegung. Würden wir aber gerne immer noch vermeiden, weil wir sind der Meinung, wenn man das, auch dieses Programm kann vorher eine E-Mail schreiben, würden wir das gerne weiterhin ohne machen, solange es nicht nötig ist. Also ich finde es ein gutes Konzept und auch, dass man das unterbindet und das ist für die meisten Gastronomen ganz, ganz wichtig, dass Gäste kommen und auch Umsatz machen und nicht einfach ohne abzusagen nicht kommen. Aber für uns, wie gesagt, wir hatten damit wenig Probleme, deshalb lassen wir das erstmal noch ohne. Und ich gucke jetzt, wie es das nächste Halbjahr mit dem neuen Buchungstool läuft und ich denke, dass wir da weiterhin gut fahren ohne diese Kreditkartengeschichte.
Aber das sind gute Neuigkeiten, weil gefühlt haben die Leute auch das am meisten gefragt, kann Robert mal einen Tisch klar machen oder wann gibt es wieder freie Tische? Man weiß ja, okay, die Warteliste gab es bei euch, aber ist halt schon ein sehr spontanes Ding. Du hast mir ja auch schon ein paar Mal die letzten Wochen geschrieben, aber es war halt auch einfach zu spontan. Aber wenn man spontan ist, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Ich würde gerne nochmal zu dem Thema mit der ARD zurückkommen. Wie läuft denn so ein Dreh ab? Wie lange war denn so ein Dreh? Ging das über mehrere Wochen? Waren das nur ein paar Tage oder ein Tag? Gab es da irgendwie ein Drehbuch? Ich weiß nicht, was du darüber erzählen darfst oder ob es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Das ist
relativ.
Also die haben dich wahrscheinlich angeschrieben und dann habt ihr einen Termin ausgemacht und dann kamen sie vorbei oder warst du schon vorher super gebrieft und da hieß es, guck mal, wir nehmen den Schnitt mit und das Bild und dann wäre es toll, wenn wir nochmal angeln, weil ihr wart ja angeln auch noch und keine Ahnung. Oder ist es relativ frei, die sagen, hier mach mal und wir filmen dich und schneiden dann danach?
Also der Christoph Heymann, so heißt der Produzent dieses Formats, das ist eine ganz kleine Produktion aus Hannover. Also es ist er und Leute, die er halt für Kamera und Schnitt anstellt. Ist, glaube ich, zu dritt, aber es ist also Freelancer-mäßig, glaube ich. Also die arbeiten ihm zu. Und der kam im zweiten Lockdown 2021 auf mich zu und hatte damals von den vom Erik Scheffler und aus dem und Sonja Baumann aus dem Neobiota quasi von uns gehört. Die waren schon in den ersten drei Folgen dieser sechsteiligen ersten Staffel quasi gesetzt. Und dieser Redakteur war in der Gastrowelt nicht so bewandert, also er kannte keine Sterneköche, die jetzt filmen wollte, aber er brauchte interessante Protagonisten dafür. Und damals hatte er schon den Clemens Rambischler gefilmt und hat auch damit quasi, also mit einem kleinen kurzen Zusammenschnitt von seinem Film bei anderen Köchen quasi angefragt, hier, wir haben das und das vor, wir wollen eine komplett neue Dokumentation über deutsche Köche ins Fernsehen bringen und ist damit quasi an verschiedenen Haustüren klopfen gegangen. Und wichtig war es ihm aber auch immer, dass diese Side-Story besteht. Also das hat beim einen mehr besser, beim anderen weniger geklappt, aber dass es nicht nur um die Gerichte geht, die da gekocht werden, sondern dass es irgendwie eine kleine Geschichte extra obendrauf gab und so weiter. Also beim Clemens Rambischler, dem Drei-Sterne-Koch aus dem Sonora, war es zum Beispiel, dass dieser Wechsel zwischen dem alten Küchenchef, der gestorben war, und ihm als Folgender plötzlich in die Fußstapfen von ihm getreten war. Super interessante Geschichte, also auch von der ersten Staffel eine meiner Lieblingsfolgen. Und wie gesagt, das Neobiota war gesetzt und die haben uns quasi dann bei Christoph mit ins Spiel gebracht, worauf er mir 2001, da war ich gerade im Urlaub, quasi eine Nachricht geschickt hatte, ob ich nicht Lust hätte, dabei teilzunehmen. Und da habe ich gesagt, ja, sofort, also klingt gut. Und er hat mir auch dieses Video damals geschickt von Clemens, diesen Zusammenschnitt, und war hellauf begeistert von der Qualität, von der Bildsprache. Also für alle, die Chef's Table bei Netflix kennen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Vorbild gewesen. Also das ist auch, glaube ich, offiziell kommuniziert, dass das so ein bisschen vom Gefühl, von der Bildsprache, es gibt keinen Dokumentarsprecher, sondern es wird alles mit Original-O-Ton-Interviews unterlegt, quasi von Köchen und Mitarbeitern und Gästen. Genau diese Art von Film, dieses so Kinomäßige, hat er versucht auch darzustellen. Und das hat sich schon in diesem kleinen Trailer damals so gut angesehen, und da ist er auf uns zugekommen und ich sag's ja sofort. Und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt noch so 10 andere Leute, die er auch gefragt hat.
Okay.
Die auch in Frage kämen, und der muss jetzt quasi beim Saarländischen Rundfunk erstmal abliefern, also seine Vorschläge. Also den ersten Film von Clemens gab's, glaube ich, plus diese Vorschläge für die anderen, und das Saarländische Rundfunk, die bezahlen ihn ja quasi im Endeffekt, wenn ich es richtig erzähle, müssen das auch absegnen, dass es auch interessant genug ist, oder, ne? Mhm. Und dann waren wir quasi in einem Pool von 10 Leuten und es kam erst, glaube ich, ein Vierteljahr später die Zusage. Und daraufhin haben wir dann im Oktober gedreht, und das sind, bei uns waren das 3 Drehtage. Es war auch alles fix abgemacht. Es waren nur 2 Leute im Team. Also der Redakteur, der Christoph, den habe ich tatsächlich noch nie kennengelernt in Person, weil er an dem Tag irgendwas mit seinem Privat hatte, mit seinem Kind in der Kinderkrippe, glaube ich, Corona, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall konnte er selbst nicht kommen und hat einen gut Befreundeten, den er auch ausgebildet hat, den Jonas hergeschickt, der quasi als Redakteur da war, der Janis, der Kameramann. Und die waren dann, haben uns 3 Tage lang begleitet, wie gesagt, einen Tag im Service. Also den Samstag haben wir dann rausgesucht, weil ich das so angeboten hat in Folge quasi. Wir brauchten einen Tag ganz normales Geschäft. Wir brauchten einen Tag, wo wir quasi frei sind, und den zweiten Tag für die Außenaufnahmen. Und der erste Tag war hier ein ganz normaler Arbeitstag. Wir haben quasi das gemacht, was wir immer machen. Natürlich ein bisschen geplant, dass wir genau, wir wussten schon, an dem Tag wird noch ein Fisch filetiert oder das und das gemacht. Also da legt man sich schon auch ein paar Sachen zurecht, wo man weiß, das passt vielleicht gut, ne? Und dann ging der erst mit Service, also das Kamerateam war dann quasi von früh um 11 bis abends nachts da und hat halt alles mitgenommen. Und am nächsten Tag, am Sonntag, unserem eigentlichen Ruhetag, sind wir dann auch hergekommen und haben dann alle Gerichte nochmal mit so einem kleinen, ja, auf einem Extratisch nochmal ganz minutiös angerichtet. Da gab es dann halt diese Nahaufnahmen und ganz auch abgefahren, was für Techniken die da benutzen mit so Teleskop und ja. So einem kleinen Skateboard, was so am Tisch vorbeifährt und so ein Drehteller. Also damit man diese Aufnahmen wie am Pass hinkriegt, war da so ein bisschen Technik auch dann nötig. Und der dritte Tag war dann quasi, beziehungsweise am Ende des zweiten Tags sind wir dann nachts noch zum Netze auslegen zu unseren Rheinfischern aus Karlsruhe. Also die haben ein Pachtgewässer zwischen Karlsruhe und Speyer. Und ich war schon öfters mal mit denen draußen. Das ist ein Vater, der das quasi gegründet hat, diese Fischereibetrieb. Und mittlerweile haben es seine Söhne Lars und Hannes übernommen und fischen quasi in verschiedenen Pachtgewässern zwischen Karlsruhe und Speyer auf dem Rhein Fische. Und da kriegen wir Zander und Hechte und Welse immer. Und die haben wir quasi begleitet an dem Abend, am Sonntagabend beim Netz auslegen, in der Dämmerung. Das machen die immer über Nacht und holen dann frühs, also wir mussten dann Montag früh dann nochmal hin, um quasi auch wieder bei Tagesanbruch, erst um 4, um 5 war das dann, die Fische einzuholen oder die Netze einzuholen und die Fische dann rauszuholen und mitzunehmen. Und das wurde dann auch nochmal dokumentiert. Wurde auch gut festgehalten von denen. Das
sah super spannend aus.
Schöne Bilder, ja.
Wir haben auch den Zander damals bekommen von den Jungs bei der Emma noch.
Ja, cool.
Und es ist
ja
schön, ist dass du da mit rausgefahren bist. Und ich hab dir die Episode auch ein paar Mal gesehen mit dir und finde, du kommst da sehr, sehr sympathisch rüber. By the way, wollte ich auch noch ein Kompliment dafür geben. Schönstes Bild, wie du auf dem Schifferboot da sitzt und so in die Kamera lächelst. Sehr schön.
Das war, glaube ich, im Trailer auch drin.
Da kommst du wirklich sehr, sehr sympathisch rüber. Oh. Wie sauer warst du als bei den Nahaufnahmen? Da gibt es so einen Teller, da ist so ein weißes Blatt drauf mit einem grünen Öl.
Ja.
Weißt du, was es war noch?
Ja, weiß ich noch, aber ich überlege gerade, ob da irgendwas...
Ja, da gibt's nämlich die Situation, du richtest mehrere Teller an und eigentlich soll die Vinaigrette oder was auch immer es ist mit dem grünen Öl außenrum um das Blatt perfekt abgeschlossen sein und beim zweiten Teller tropft so ein Tropfen grünes Öl auf das weiße Blatt und dann denke ich, fuck, da war er bestimmt richtig so, warum ist es passiert? Und es ist ja dann auch noch bei der Nahaufnahme, sind so mehrere Tropfen über dem weißen Blatt und dann sieht so aus, als ob so sein sollte. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das hätte nicht passieren sollen und da wollte ich einfach mal wissen, wie hat sich das für dich angefühlt? Kannst du dich noch daran erinnern? Und wie gehst du mit der Situation um, wenn bei dir im Service irgendwie Teller nicht perfekt angerichtet sind? Schickst du die raus oder gehen die nochmal zurück? So, wie perfektionistisch bist du?
Wahnsinn, dass du das siehst, weil das. Ich glaube, das zeigt ganz kurz so verschiedene Denkweisen, was du gerade besprichst, weil ich weiß von diesem Tropfen gar nichts. Ich habe mir das ist mir nie aufgefallen. Und ich glaube auch, ich kann mich an den Shoot erinnern, also an dieses, das war ein Dessert, ein Prädessert bei uns zu der Zeit. Wir hatten, das hieß Feige und Buttermilch, das heißt, dieses Feigenblatt war aus Buttermilch gemacht, so ein bisschen süß abgeschmeckt und drumherum gab es wie so eine süße Vinaigrette aus auch nochmal abgeschmeckter Buttermilch und einem Feigenblattöl und das ist diese typische optische Geschichte, wo sich so zwei, eine helle und eine grüne oder dunkle Flüssigkeit so splitten. Und die haben wir quasi um dieses Blatt drumherum aufgetragen, aber das hat mich gar nicht bewegt, dass da irgendwas irgendwie aufs Blatt getropft ist oder habe ich auch gar nicht in Erinnerung. Da siehst du, dass mir das auch im Service oder also der Teller soll sauber aussehen, natürlich. Aber wenn da ein Tropfen irgendwo drauf fällt, wo es vielleicht am Anfang nicht gedacht war, ich bin absolut, was das angeht, ich habe eine Idee davon, aber mir ist es zum Beispiel viel wichtiger, dass es noch in der richtigen Konsistenz oder Temperatur oder mit dem richtigen Geschmack zum Gast kommt, als dass jetzt der Tropfen, also der Teller sollte nicht versüfft aussehen, sagen wir es so auf Deutsch, das sollte nicht irgendwie so aussehen, als hätte ich gerade noch mit einem alten Waschlappen oder einem Lumpen da drüber gewischt, so sollte es nicht aussehen, da ist der Anspruch schon hoch, aber wenn da ein Tropfen über dem Fleisch oder über dem Dings ist, da habe ich andere Sachen, die mir wichtiger sind, ganz ehrlich, und auch Leute, die mit mir gearbeitet haben, werden das bestätigen, weil so bei mir liegt es auch mal ein Stück Zentimeter weiter rechts oder links das Fleisch oder was auch immer. Da bin ich gar nicht so. Aber ich habe schon eine Grundidee, wie es aussehen soll. Und wenn mir die nicht gefällt, dann wird es auch relativ schnell konsequent geändert. Aber jetzt in dem Fall, was du da angesprochen hast, aber witzig, aber ich kenne auch genau solche Küchenchefs, die kriegen da absoluten Ausraster. Also die gehen, wenn da irgendwas den Zentimeter falsch liegt oder falsch drauf gemacht wird auf den Teller, dann gibt's da schon laute Worte. Ist vielleicht in einem größeren Team mit einem 3-Sterne-Anspruch auch, also das auch nochmal zurückzukommen auf diese Ampass-Geschichte. Innerhalb der ersten Staffel siehst du schon verschiedene Küchenchefs. Und zum Beispiel der Clemens Rambichler ist jetzt jemand, der vielleicht mit dem Mitarbeiter nicht mit Samthandschuhen anpackt. Und es wird ganz deutlich da auch schon im Trailer gezeigt, wie er jemanden schon ein bisschen harscher angeht und ein bisschen direkter anspricht, um es mal jetzt so vorsichtig zu sagen. Also jeder hat da seinen eigenen Führungsstil und in der großen Brigade mit 3 Sternen, der hat halt, glaube ich, auch einen Druck dahinter. Ne? Und das lässt er, glaube ich, auch... Den Druck lässt er nicht in sich, sage ich mal. Mhm. Den gibt er schon ab und zu direkt weiter. Und ich glaube, so hatte jeder auch die Chance von dieser Ampass-Staffel, so ein Bild von sich zu zeigen, wie er auch wirklich ist. Und um auf die Frage zu schließen, der Tropf war ich nicht so sehr gejungen.
Du wirkst aber auch, wir kennen uns ja jetzt erst seit heute, du wirkst aber auch als ein sehr, sehr ruhiger, sehr besonderer Charakter. Und umso spannender ist es, glaube ich, dich auch in der Küche zu sehen. Also für mich. Insofern, wir machen das ja noch irgendwie. Wir kriegen das mal irgendwann reingequetscht. Ne?
Wir kriegen das hin.
Wenn du spontan mal du anrufst, dann machen wir das. Aber ja, ich kenne das. Ich bin ja gar nicht aus der Küche. Ne? Für mich ist das ja eine Sphäre, die mir nicht bekannt ist. Und ich meinte vorhin auch, als du uns eine kleine Tour gegeben hast, deine Küche sieht so aus irgendwie wie zu Hause. Mhm. Sie ist nicht, also klar sind da Fliesen. Mhm. Aber der Boden ist nicht weiß gefliest und nicht alles ist weiß und es hängt kein Küchenlicht drüber, sondern es ist eine Haushaltsküche. Mhm. Du meintest auch, es ist eine Haushaltsküche.
Mhm. Ist eine.
Ne, genau, auf einen hygienischen Standard gezogen dann. Aber es wirkt einfach so sehr, sehr, jetzt auch ohne Mitarbeiter und ohne Gäste und ohne Service und ohne Geklimper wirkt es irgendwie. Es wirkt so wie ein schönes Wohnzimmer. Ne? Der Billardtisch da hinten, hier der Kamin und es wirkt sehr, sehr ruhig und umso spannender ist, glaube ich, auch der Kontrast dann. Ne? So eine Küche in so einem Ambiente und eben nicht diese Küche mit dem elektrischen Schieber und du siehst nichts davon, sondern du sitzt hier quasi mit dabei. Ja. Finde ich schon sehr spannend. Ja.
Genau, also da muss ich auch dieses Lob an das Interieur, muss ich halt auch direkt weitergeben an die Eigentümer vom Kohlhof und vom Restaurant auch. Also die machen das mit einer liebevollen, intuitiven Art, die Räume zu gestalten und da geht es jetzt nicht nur ums Restaurant, also alles andere, was ich in die Hand nehme, das wird so schön hergerichtet und so schön gestaltet und ich gebe da was dazu, was ich kann, also Kleinigkeiten und auch so ein bisschen mit dem Licht und so weiter, das war mir immer ein großes Anliegen, dass das Licht halt richtig passt und so weiter, also bin da mit meinen Ideen immer dabei, aber so das Grundlegende, diese Atmosphäre zu erzeugen, dass man, egal ob man im Gastraum oder in der Küche sitzt, immer das Gefühl hat, es ist so heimelig und schön und wir achten auch auf die richtige Lichtfarbe allein schon. Also normalerweise hast du in der Küche dieses Neonlicht, wir haben halt extra warmes Licht für die Glühbirnen und für die Leuchten und so weiter. Viele, viele Kerzen, das seht ihr jetzt nicht, das ist das tagsüber, aber abends sind nochmal ganz viele kleine Kerzen überall im Restaurant versteckt, die dann auch noch das Übrige geben und das in Summe, das erzeugt, glaube ich, dieses schöne Gefühl, rein vom Interieur her schon. Im Sommer, im Winter brennt dann noch auch hier schön der Kamin und sowas. Mm, das ist schon echt so ein bisschen Chalet, so berghüttenmäßig dann hier oben.
Sehr, 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 sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ein bisschen auch skandinavisch oder also Scandic-Design, aber auch Almhütte.
Ja, ja, voll, ne, die
so
Mischung.
Ist es sehr, auf jeden sehr, Fall. Sehr gekonnt irgendwie in Szene gesetzt. Und man könnte so beide Sachen. Ich finde auch der Bereich draußen ist sehr schön. Ich stelle mir das total toll vor, im Sommer da auch draußen zu essen. Weil man halt wirklich hier, man sitzt echt abgeschottet hier in diesem kleinen, auf diesem kleinen Hof. Ne? So außenrum ist im besten Fall noch ein paar Lamas. Ne?
Alpakas,
Entschuldigung.
Alpaka. Ja, die mich übrigens immer noch anschauen, die sind super sweet. Du hast vorhin erzählt, dass man hier mit Touren machen kann. Also falls ihr keinen Tisch im Restaurant bekommt, ja, genau, da könnt ihr Alpaka-Touren machen.
Oder eine Kombi-Ticket.
Auch geil. Alpaka-Tour mit Essen vom Robert. Ja, die Natur spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle in deiner Küche, ja, finde ich. Man muss ja sagen, wir kennen uns ja schon länger oder lange, kann man sagen. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang bei euch ausgeholfen, als der Wechsel war zwischen Srabur, als ich da Küchenchef war in Frankfurt, bis ich zurück bin nach Mannheim. Und da hast du auch mal sowas gehabt wie Birkensaft. Das kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Du bist hier raus in den Wald, damals, als ihr noch im Lingental wart. Da habt ihr die Birkenbäume angezapft, habt da den Birkensaft geholt. Und eine Frage aus der Community ist, wie kommt man darauf, mit Nadelzapfen zu arbeiten zum Beispiel? Am besten kannst du darauf mal ein bisschen eingehen, was dich hier inspiriert und wie du auf so eine Idee jetzt explizit wie ein Nadelzapfen kommst. Oder kommst.
Fichtensprossen oder sowas.
Fichtensprossen, ja, so, ja. Birkensaft. Ja.
Genau, also ich glaube, das hat seinen Ursprung, glaube ich, auch in dem ersten Abschnitt vom Oben. Also als wir es oben aufgemacht haben mit mir als Küchenchef quasi. Ich durfte mich quasi erstmal ausprobieren und wir haben relativ, also die Eigentümer vom Restaurant haben uns dann zusammengesetzt und in welche Richtung soll es dann auch gehen irgendwann. Und dann war schnell entschieden, also das war eine ähnliche Umgebung wie hier, was gerade beschrieben wurde, so sehr naturnah. Und meine Küche war vorher auch schon, bis auf manche Ausbrüche, glaube ich, auch schon sehr regional. Aber es gab halt trotzdem auf der ersten Speisekarte dann mal hier noch ein Steinbutt und hier mal das noch und, ne? Also schon noch eher ein bisschen überregional. Und wir haben dann gesagt, okay, lass es uns runterbrechen auf ein regionales Konzept. Und wenn du dich erstmal, also ich in Anführungsstrichen als international ausgebildeter Koch, ist es erstmal gewohnt, aus einem Katalog von Zutaten auszuwählen, der schier unendlich ist. Also wenn ich heute bei Rangier anrufe, also dem großen Lieferanten anrufe und sage, ich hätte morgen gern eine Ananas oder frische Erdbeeren im Dezember oder whatever, gern morgen oder einen Steinbutt, einen Hummer, was auch immer, morgen auf dem Tisch, dann liegt der morgen auf dem Tisch. Und wenn du dich diesen Katalog erstmal entledigst und beschränkt wirst auf Anführungsstriche 6-7 Fischsorten und ein paar Fleischsorten und das Obst, was halt in der Jahreszeit gerade hier wächst und so weiter, dann wird es ganz schnell dünn. Und wir wollen ja aber eine große Bandbreite an verschiedenen Sachen präsentieren im Restaurant. Also ist die Frage ganz schnell oder der Punkt ganz schnell, wo du dir viel mehr Gedanken um einzelne Produkte machen musst. Und dann überlegst du, was kannst du aus einer Zwiebel machen, aus einer Kartoffel? Was kannst du denn noch aus einer Zwiebel machen, noch aus einer Kartoffel? Und dann ist das Saibling. Und dann hast du dann mal schon mal das Tartar, dann machst du ihn geräuchert, dann machst du das. Also machst du um weniger, also die Gedanken sind weiterhin da, aber man muss sich auf weniger Produkte quasi fokussieren. Und da spielt es auch ganz schnell eine Rolle, wie kann ich das besser oder interessanter in Szene setzen. Und dann, ich habe mir nie ausgedacht, ob man jetzt Fichtensprossen, also dieses Produkt Fichtensprossen oder was du gesagt hast, oder Eberesche oder so, das sind keine Sachen, die wir uns einfach, wo wir gedacht haben, oh, das ist eine schöne Beere, die hängt da am Strauch. Natürlich ist das überliefert und natürlich ist das auch alt, teilweise schon viel älter als die Gourmet-Küche, dass man das benutzen kann. Eberesche, Vogelbeeren haben wir jetzt gerade im Menü auf dem Prädessert, ist einfach ein Rosengewächs wie Apfelbirne, wächst an Sträuchern, schmeckt halt ein bisschen herb, aber ist keinesfalls giftig, ist vielleicht so wie jetzt ein ungekochter Boden, vielleicht ein bisschen unbekömmlich, aber wir kochen die ja wie Marmelade ab und durch die Hitze ist das dann vollkommen bekömmlich. Und Fichtensprossen, auch jetzt gerade momentan sind wir die am Sammeln, oder Holunderknospen oder Magnolienblüten, Löwenzahnkapern etc., sind wir jetzt quasi gerade den Jahresbedarf am Anlegen wieder mal. Und das sind überlieferte Sachen. Entweder hat man es mal in irgendwelchen skandinavischen Restaurants gesehen, bei den Kollegen oder mal in einem Kochbuch auch. Das sind selten Sachen, die wir jetzt uns selbst ausgedacht haben oder so. Also wir haben die erkannt als für uns passend und die gibt es tatsächlich bei uns in der Nähe. Also das heißt, Fichtensprossen, da gehe ich, glaube ich, 30 Meter für. Löwenzahnkapern 10 Meter, glaube ich. Also da brauchen wir nicht weit gehen. Und unsere Küche steht das halt extrem gut. Vielleicht ein kleines Zwiebelgericht mit sowas zu toppen, sage ich mal. Ne? Und dann, das ist dann auch bei den Gästen meistens der Aha-Effekt, wo die dann sagen, wow, das war jetzt aber, das obendrauf war ja noch, es hat immer so einen ganz anderen Twist gegeben und ist interessant. Und wir legen das Zeug dann halt auch ein und konservieren es halt fürs ganze Jahr. Also es gibt verschiedene Konservierungsmethoden, die wir nutzen. Angefangen bei Trocknen, Einfrieren, Einwecken, milchsauer fermentieren etc. Und ich glaube, das unterstreicht so ein bisschen die Küche vom Oben und sorgt immer wieder bei vielen Gästen für diesen kleinen Aha-Effekt.
Ist dann die Küche, die du kochst, speziell auch die Region hier? Weil, also ich komme ja aus dem Schwarzwald und ne, sowas wie Fichtensprossen kenne ich, auch zum Essen. Vogelbär jetzt nicht, aber wir hatten es auch schon ein paar Mal drüber, Dennis nicht, was ist eigentlich so regionale Küche Kurpfalz, ne? So gibt es so diese, ich meine, also Sauerkraut und so weiter, das ist halt, würde ich denken, es kommt aus Frankreich, Choucroute aus dem Elsass, da gibt es das ja auch. Und wir haben uns überlegt, gibt es so eine Spezial-Kurpfälzer Küche und ist diese Region dann für dich was Wertvolles mit den Zutaten, die du jetzt hier kriegst? Und war das vielleicht auch der Grund, das hier zu machen? Viele Fragen, aber interessiert mich.
Also generell finde ich es schön, wenn man die Region schmeckt. Wahrscheinlich schmeckst du hier jetzt nicht, dass du genau in der Kurpfalz bist, wenn du, man könnte das Gericht wahrscheinlich so genauso im Schwarzwald, von den Zutaten her sind wir da schon so in einem Radius, sag ich mal. Ich glaube, man sollte einige auch irgendwie trennen. Also wir sind kein Restaurant, was viel Traditionsspeisen neu interpretiert. Also wir haben auch mal einen Sauerkrautsaft, na klar, weil das auch ein super tolles Produkt ist, was man auf jeden Fall super integrieren kann. Das ist auch eins von unseren Signature-Dishes, so ein verkohlter Kohl, passend zum Kohlhof auch. Ein verkohlter Kohl mit so einer Sauerkraut-Beurre Blanc wird auch immer von den Gästen wieder angefragt. Wann nehmt das wieder auf die Karte etc. Das sind schon so Aromen, die wir gerne mögen, aber jetzt ohne auf dem hinterher zu jagen irgendwelchen Traditionsgerichten irgendwie hinterher zu kochen. Im Gegenteil, wir versuchen uns wahrscheinlich eher so die bekannten Produkte immer wieder in so ein neues Gewand zu stecken. Also momentan zum Beispiel ein Gang auf unserem Menü ist der Spargel, Schwetzinger Spargel, kennt jeder, jeder liebt ihn, jeder freut sich auf die Saison, jeder freut sich vielleicht auch, wenn die Saison endlich rum ist. Dann machen wir einen Gang, klar können wir den genauso machen wie alle anderen, ein bisschen kleiner, keine Ahnung, mit ein bisschen kleinen Kartoffeln und ein bisschen kleinen Schinken dazu, machen wir halt eben nicht. Wir grillen den schön auf Holzkohle, wir servieren den, das ist auch so der Naturgang schlechthin. Also wir geben den schon ordentlich Geschmack, indem wir den ordentlich grillen, einen Teil davon. Den anderen Teil entsaften wir und machen daraus so einen ganz frischen Schaum mit Kefir und ein bisschen Holunderblütensirup. Also quasi dieses harte Geröstete gegen dieses frische, naturbelassene vom Spargelaroma her. Und das staffieren wir mit ganz vielen Sachen, die Mona jeden Nachmittag pflückt. Also sie geht immer eine halbe Stunde raus, geht durch die Wiesen und Wälder und bringt dann halt so einen Korb mit ganz vielen gepflückten Sachen. Und das ist jetzt gerade die beste Zeit dafür. Also da gibt es Schafsgarbe, da gibt es Holunderknospen, da gibt es die Fichtensprossen, da gibt es Kirsch, Sauerampferblätter, Taubnessel, Taubnesselblüten. Und im Endeffekt staffieren wir das Gericht nur noch damit aus. Und es ist gerade so das Gericht, was am besten, glaube ich, von der Karte jetzt das oben repräsentiert. Und bekanntes Produkt zu nehmen, innovativ verarbeiten und halt auch mit regionalen Sachen zu toppen, sag ich mal. Und auch optisch gesehen sehr, sehr guter Gang.
Ist auch ein Signature, ne?
Ja, der
Spargel, den gibt's ja schon relativ lange.
Genau, wurde, glaube ich, sogar damals in Lingenthal schon das erste Mal
genau, gekocht. Genau, da habe ich den schon gesehen.
Genau, wir hatten jetzt durch Corona, glaube ich, 3 Jahre lang gar nicht. Ja. Deshalb waren wir froh, wo wir es endlich mal wieder bringen konnten. Und es ist einfach sehr, sehr guter Gang, ja.
Ich habe mal drüber nachgedacht, weil du sagst, du möchtest ja, dass die Gäste auch vielleicht die Region hier schmecken und dass es auch keinen Sinn macht, wenn jetzt du denselben Teller in New York auch essen könntest, hier jetzt zum Beispiel. Ja. Ich verstehe das voll und ich bin ja jetzt, ich habe hier eine andere Richtung gekocht, einen anderen Stil wie du, was ja auch gut ist. Ich habe mir nur überlegt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt in Mannheim zum Beispiel auch sagen würde, ich will, dass man die Region schmeckt. Und wenn wir haben schon ähnliche Zutaten, ich habe sie halt dann vielleicht ein bisschen anders interpretiert als du, aber wenn jetzt mein Dogma wäre, ich würde jetzt auch sagen, ich konzentriere mich auf die Region, da haben wir dich hier in Heidelberg, du hast die Region, da haben wir den Benny in der Pfalz. Mhm. Klar, er hat jetzt die japanischen Einflüsse noch, aber wie kann man damit umgehen, um zu sagen, hey, ich kopiere jetzt nicht dieses Konzept, sondern will trotzdem meine eigene Handschrift daran bringen. Finde ich ziemlich kompliziert, weil du von als Außenstehender dann denkst, guck mal, es gibt doch aber schon die beiden hier in der Region, die das sich so auf die Fahne schreiben, wir arbeiten hier regional. Jetzt kommt noch der und der. Also nicht, dass ich das vorhätte, aber so nur einfach mal als Denkanstoß, ob das jetzt irgendwie, ob man das jetzt, naja, abstrafen würde, indem man sagt, ja, das Konzept ist geklaut oder kopiert, oder ob das dann, ob die Leute sagen würden, ah ja, das ist ja cool, dass jetzt noch jemand kommt und auch sagt, wir arbeiten hier jetzt nur mit, naja, jetzt nicht so ganz regional, aber so zumindest ein bisschen, soweit es halt geht, ja.
Ja. Also ich bin da komplett gechillt, was das angeht. Also wenn ich jetzt jemand gerade hier auf der anderen Straßenseite ein Restaurant eröffnet, der so sagt, der macht eine regionale Geschichte mit irgendwie einem Menü-Restaurant, wenn es nicht auf der anderen Straßenseite direkt beim Oben ist. Aber wenn das jemand in der Region macht, und ich meine, das freuen wir uns doch drüber, wenn Kollegen genauso das versuchen oder genauso einen Erfolg hätten, wäre doch super. Also ist immer die Frage, irgendwie so Platzhirsch irgendwie, gerade Heidelberg ist super klein, wenn es da jetzt noch jemand gäbe, ist doch cool, ey, wenn Heidelberg jetzt noch ein Sterne-Restaurant hätte oder auch in Mannheim noch ein Restaurant aufmachen würde, was ein ähnliches Konzept, ich meine, es lebt ja auch ein bisschen von der Atmosphäre und von dem, was draußen rum ist, und ganz, ganz wichtig, die Menschen, die das machen, also viele Gäste gehen auch in Restaurants wegen Menschen, ne?
Ja.
Also klar, alles andere muss stimmen, aber hier, wie oft wir da auch hören, ihr seid so lieb und so sympathisch und so weiter, mit euch kann man reden und ganz normale Gespräche führen, ohne irgendwie abzuheben, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass man gar nicht sagen kann, nur weil der jetzt ein regionales Konzept fährt, ist der auf einmal ein großer Konkurrent von uns, absolut gar nicht, also das ist immer ein Kombipaket. Immer. Und würde mich freuen, wenn es mehrere Restaurants wie es uns jetzt gäbe. Also ohne dass ich mir wünschen würde, dass es nur solche Restaurants geben würde. Ich glaube, es lebt auch noch so ein bisschen. Ich gehe auch gerne mal in ein Restaurant, wo was ganz anderes gekocht wird oder eine Länderküche oder das macht es ja auch interessant. Und das lebt von der Vielfalt alles. Wir möchten natürlich aufzeigen, was geht hier als Restaurant, so ein bisschen als Ideengeber oder als Vorreiter auch mittlerweile, klar. Und aber ohne da irgendwelche Ansprüche für irgendwelches für irgendein Konzept zu erheben, irgendwie für uns. Also wir haben es nicht erfunden und nach uns wird es andere geben. Und ich bin froh, dass sich dieser in Anführungsstrich regionale Trend, wenn es ein Trend ist, ich weiß es nicht mehr. Also früher hat man immer davon geredet, dass alle 10 Jahre gibt es was Neues. Irgendwie früher gab es die Molekularküche oder ganz früher noch die Nouvelle Cuisine, wo alles ganz klein war in Frankreich. Dann auf einmal die Spanier, dann kamen die Skandinavien mit dieser Regionalküche. Und ich bin der Meinung, das geht gar nicht mehr weg. Also das hält sich und es etabliert sich. Das ist absolut das, was man wahrscheinlich auch heutzutage mit seinem Gewissen gut vertreten kann. Ich sehe keinen Weg dahin zurück, dass es auf einmal wieder opulente Seafood-Sterne-Restaurants gibt und so weiter. Also,
schwierig, ja.
Deshalb wahrscheinlich geht es noch mehr in die Seven Swans-Geschichte, vegetarisch, vegan. Da wird es immer mehr mitgeben und da werden auch, gibt es ja jetzt schon eigene Kategorien für vegane Sterne-Restaurants und so weiter. Also das wird, glaube ich, weiter. Und ich meine, du warst ja auch stark mit deinen veganen Gängen damals, ich erinnere mich noch. Hast das ja auch immer nach außen gekehrt, weil es, glaube ich, auch die Mannheimer Innenstädter wollten so ein bisschen.
Ja, das ist super angekommen.
Aber das zieht, ja. Und es wird sich dahingehend immer weiterentwickeln. Aber ich glaube, die Regionalität wird bleiben. Also, und deshalb soll jeder gerne eins aufmachen.
Ich finde das auch, es kann nicht genug gut geführte Restaurants und Kneipen geben, ne? So irgendwie. Ja. Uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar in der Region. Für meine Meinung.
Das ist richtig, ja.
Dennis.
Du, an mir soll es nicht liegen, ne?
Gibst du Gas, Dennis?
Ja.
Kurze Frage noch zum Thema Getränke. Du hattest vorhin erzählt, ihr macht eine Getränkebegleitung alkoholfrei. Mhm. Weil ja auch hier, ne, wir sind hier hochgefahren, also mit dem Bus kommst du nicht hoch und mit dem Fahrrad kommst du nicht wieder runter nachts, vor allem nicht im Winter und so weiter. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was ihr hier macht?
Genau, also nochmal kurz zum Menü, also wir bieten 13 in Anführungsstriche Gänge an, also die ersten 4 sind quasi diese sogenannten Snacks, also Sachen, die man vorwiegend mit den Händen quasi sich einmal im Mund schiebt, also auch von der Größe her. Und dazu gibt es dann halt ein Aperitif oder einen alkoholfreien Aperitif. Und danach geht unser Sommelier, der Ferdinand, wieder an die Tische und fragt, wie wir den Abend denn mit den Getränken weiterführen wollen. Und da gibt es eigentlich nur wenig Optionen. Die eine wäre, ihr entscheidet euch, korrespondierende Getränke zu nehmen zu den letztfolgenden 8 noch weiteren Gängen. oder 7 oder 8 Gängen. Die können sowohl eine Weinbegleitung sein oder halt auch eine alkoholfreie Begleitung, wo es auch adäquat zu jedem Gang ein Getränk gibt. Die muss nicht komplett durchgezogen werden, die kann auch abgestuft werden. Das heißt, es muss nicht zu jedem Gang ein Getränk. Also manche fragen, dann muss ich jetzt eine Flasche Wein trinken? Nee, müssen sie nicht. Also sie können auch jederzeit Stopp sagen oder sie sagen, sie hätten nur zu jedem zweiten Gericht das korrespondierende Getränk. Und das wäre auf jeden Fall insgesamt die erste Möglichkeit, korrespondierende Getränke zu den Gerichten, die halt Ferdinand immer abstimmt. Oder, was halt auch vorkommt, das ist, glaube ich, so bei 4 Tischen einer meistens so im Schnitt, dass die sagen, nee, wir hätten gern lieber unkompliziert eine Flasche Wein am Tisch oder 2, 3 Flaschen am Tisch, die dann über den Abend hinweg getrunken werden. Und dann ist die Option, dass man in unseren begehbaren Weinkeller geht. Das heißt, in dem Moment zwischen Snacks und Vorspeise stehen die Gäste dann auf, gehen mit Ferdinand zusammen in den Keller und haben da nochmal sowas zwischen 5 und 10 Minuten Zeit, mit ihm zusammen als beratende Funktion was rauszusuchen. Und wir haben halt vorwiegend Pfälzer und badische Weine. Da findet auch der eine oder andere vielleicht sein Lieblingsweingut drunter und dann geht es nur noch die Frage, in welche Richtung soll es gehen, welches Preissegment so ein bisschen auch, und dann kommen die Gäste mit 2, 3 Flaschen in dem Fall wieder hoch und die werden dann nochmal kurz angepasst von der Temperatur und dann beginnt das Menü und das sind die 2 Optionen, die wir quasi anbieten und fahren damit seit jetzt schon 5 Jahren. Also wir sind am 1. Juli 5 Jahre hier am Kohlhof auch dann regulär geöffnet mit Konzession. Fahren wir sehr gut.
Und ist die alkoholfreie Begleitung dann auch saisonal, regional? Also man ist ja, macht
mit Sachen Auszügen selber. Also es gibt Sachen, die werden so ein bisschen getriggert, mal mit einem Calamansi-Sirup hier oder mal mit einem, weiß jetzt gerade gar nicht aktuell, aber meistens sind es so Grundlagen wie ein Kamillenauszug, der dann nochmal gepusht wird mit irgendwas. Also generell dieses Regionalität, es soll bei uns kein Dogma sein, es soll verständlich bleiben und wenn du bei mir durch die Küche gehst, wirst du immer da mal eine Limette liegen sehen und da vielleicht auch eine kleine Flasche mit Olivenöl, die uns einfach hilft, die Sachen so in Szene zu setzen. Und da bin ich auch nicht so dogmatisch zu sagen, 100% unserer Zutaten sind regional, sondern es sollte so sein, dass die Hauptzutaten, also alles, was eigentlich auf der Speisekarte steht, die regionalen Geschichten sind, also Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, Kräuter sind alles hier aus der Region. Und wie gesagt, so hier mal ein Gewürz, das sollte immer Sinn machen. Aber oder da mal ein Spritzer Limettensaft ist auf jeden Fall kein Verbot in unserer Küche und ist absolut transparent an dem Punkt und so auch in der Getränkebegleitung.
Ja, ja. Okay. Ja, weil es sich ja natürlich hier anbietet, ne? Das, ich befasse mich ja auch viel mit so Kräutern aus dem Garten und was kann man damit machen und wie bekommt man feste Bestandteile in flüssige Bestandteile, das ist ja mein Job. Ne? Ja, absolut. Wie verarbeitet man Estragon, wie verarbeitet man Shiso am besten und so weiter und so fort.
In was löst sich das Aroma, ne? Genau. In Alkohol oder in Zucker oder Wasser oder
Temperatur oder nicht. Ja. Und deswegen ist ja hier, wenn man so rausschaut und du hast vorhin diese ganzen Warenkunde, ja, besitzt ja auch, und du weißt, wie sieht eine Schafgarbe aus, was ist Sauerampfer und so weiter und so fort. Deswegen ist es ja total spannend, auch zu sagen, in so einem naturbelassenen Ambiente und Konzept, wie das hier gefahren wird, ist eben auch so eine Getränkebegleitung dabei, finde ich super.
Ja, kommt auch echt gut an, also dadurch, dass wir ein bisschen ab vom Schuss sind, bei einem Vierertisch ist meistens einer dabei, der fährt, wenn sie nicht komplett mit dem Taxi wieder nach Hause fahren, und da ist das so, wow, dass ihr das anbietet. Und ich glaube, ein großes Problem bei Getränkebegleitung in vielen Restaurants sind, dass meistens nur Schraubflaschen mit Saft aufgeschraubt werden. Und dass dann vom Zuckergehalt einfach so eine Sättigung einsetzt, was bei Wein vielleicht auch ein bisschen ist, aber nicht so doll wie bei nur Saft. Und wenn du 7 Säfte getrunken hast, dann, also eine Flasche Saft zum Menü, das ist dann schon über Zucker, über Säuerung. Und,
richtig.
Da versuchen wir ein bisschen gegenzuhalten. Also manche unserer alkoholfreien Drinks sind ein bisschen leiser, manche ein bisschen extremer oder weniger Menge, dafür richtig intensiv. Also wir sind jetzt auch wieder dabei, gerade am Beginn des Menüs so ein Trinkessig wieder einzuführen, sind wir gerade am Überlegen. Doktorenhof kennt ihr, finden wir super spannend. Und sollte es auch da sollte es eine gewisse Abwechslung geben. Also.
Mega. Hast du hier, wenn es schneit, wegen Getränke, schon mal probiert, den Schnee, hier, also hier liegt ja viel Schnee, schon mal den Schnee zu filtern und daraus mit
den
dem Schneewasser.
Schon
den Weißen, einfach mal den Schnee filtern und daraus ein Getränk machen. Hat noch keiner gemacht, außer vielleicht der verrückte
Schweizer.
Wenn man es
macht, darf man es wahrscheinlich nicht öffentlich sagen, weil sonst gibt es wahrscheinlich schnell jemand, der dir da auf die Finger klopft. Ne?
Aber es gibt doch diesen Schweizer Sternekoch, der Hexer wird der genannt.
Der Hexer, Steffen Wiesner.
Genau, der macht doch sowas auch.
Ah, krass, ja,
mit Schnee kochen und mit Stein kochen und so. Das ist richtig verrückt. Hast du schon mal von dem gehört, Paul?
Nee.
Okay.
Ich kann dir was erzählen.
Ja, mach mal gerne.
Ich habe einen Berührungspunkt mit ihm gehabt. Es gibt eine Messe, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Gibt es noch die von Chefs Kulinar, wie heißt die? Chefs Kulinar, die Messe. Dieses Symposium, wo immer ganz viele Spitzenköche, also so wie ähnlich wie die Rolling Pit-Geschichte.
Du meinst Chefsache?
Chefsache.
Die Chefsache ist letztes Jahr noch, ja.
Die ist jedes Jahr, ich glaube, in Köln in der Gegend. Und es ist ein großes Symposium, wo ganz viele Köche hinpilgern und anderen Köchen auf der Stage zugucken quasi. Und der macht immer einen Headliner, das ist dann immer so ein Drei-Sterne-Koch. René Rezepi war dem Jahr auch da, Massimo Pottura, etc., etc. Und dem einem Jahr, wo ich mal da war, ich war schon länger nicht, war auch einer der Stars, die dann da war, Steffen Wiesner. Und der hat... Der ist auch Dozent an der Kunsthochschule mal nebenbei. Ja. Der hat Methodiken entwickelt, also da kommst du nicht, also ist abgefahren. Und der nennt sich selbst den Hexer, der Hexer. Und er hat zum Beispiel, um es mal so bildlich zu machen, der hat zum Beispiel einen Tannenbaum auf der Bühne stehen gehabt. Diesen Tannenbaum hat er dann mit einer Motorsäge abgesägt, also gefällt in dem Fall, hat die Sägespäne genommen, hat die Sägespäne vor uns destilliert, hat dann noch dieses Wasser beschallt, mit Tönen, also dieses Destillat wurde dann nochmal beschallt. Also das heißt, er hat vorher schon Töne aufgenommen von Bäumen. Diese wurden dann viel verstärkt wieder über eine Membran. Also es gibt so eine große, wie so eine große Box. Diese Membran wackelt dann. Da legt er dann irgendwie die Flüssigkeit drauf und die wird dann durch diese Membran beschallt mit diesem Baumton. Und die... Wahnsinn. Oder Galaktitenwasser, der hat
ja irgendwie total, so Zugang total verrückt.
Zu irgendwelchen...
Kocht mit Steinen, also
kocht Steine aus.
Und völlig verrückt.
Aber du siehst, wozu es führt. Wir sitzen jetzt hier und reden drüber. Das ist halt irgendwo auch Kunst, ne?
Ich würde das super gerne mal probieren und essen. Ja. Bin ich ehrlich. Finde ich schon irgendwie interessant, nur nicht so ganz greifbar. Aber das ist sowas, was auf jeden Fall noch auf der Agenda steht.
Ja.
Chefsache, René Rezepi,
hast du mal Ameisen gegessen?
Ich war damals da, da hatte Rezepi, war dann noch im alten Restaurant, das war, ich glaube, 2012 oder so, und da hat er es von seinen Most Shitty Carrots erzählt.
Ah, ja.
Und das war dieser Vortrag. Und daraufhin...
Ist ja auch so ein Leid, so eine Metapher für seine Küche geworden, genau, diese Karotte.
Genau, diese Shitty Carrot. Und daraufhin haben wir dann, ich war mit meinem ehemaligen Küchenchef damals dort, und dann haben wir versucht, dort einen Nomaden Tisch zu bekommen, haben das dann quasi ein halbes Jahr später gehabt und sind dann daraufhin dorthin gereist. Mhm. Und genau, dieser Besuch bei René Rezepi im Noma war für mich sehr, sehr maßgeblich prägend. Und ein Besuch davor im Oud-Sluis in den Niederlanden, wo ich einmal schon mal war, bevor wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns dann aber auch nochmal in diesem Restaurant quasi das erste Mal gesehen. Und das würde ich jetzt einfach mal so als Cliffhanger hier nehmen für den ersten Teil unserer zwei Teile mit dir. Und das mit in die nächste Woche nehmen. Und dann können wir da mal noch ein bisschen tiefer drüber sprechen, wie unser Werdegang da so war. Und wir haben natürlich noch ganz, ganz, ganz viele Fragen. Also es lohnt sich. Hört nächste Woche definitiv nochmal rein. Und ich denke, du hast preisgeben können von dem, was los ist.
Sehr, sehr interessant.
Also auf jeden Fall nächste Woche nochmal einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Wie ich denn gibt? Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottschaum, Süppchen, Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, wäre ein Glas Champagner dabei.
Tschüsschen. Ich hab Flavor, also kau und schluck.
Mm.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.